Ja, wir haben gestern Abend angefangen mit dem Thema die kommende Herrlichkeit der Gemeinde. Wir haben gesehen, dass Gott sein Volk zu seiner Herrlichkeit ruft. Wir das bereits dem alttestamentlichen Gottesvolk Israel verkündete, dass das seine Absicht sei. Und wir haben dann gesehen, dass durch das Kommen, durch das Werk Jesu Christi, diese Absicht Gottes erfüllt wird. Und entsprechend spricht das Neue Testament häufiger von unserer Berufung zur Herrlichkeit Gottes. Wir haben dann das Kapitel 5 in der Offenbarung aufgeschlagen, weil wir uns bewusst machen wollten, dass es für die Gemeinde eine kommende Herrlichkeit nur gibt, weil Gott Mensch wurde, weil er zum Lamm wurde, weil er sich als Lamm schlachten ließ, um so Gottes Gerechtigkeit Genüge zu tun, um so Gottes Heilsabsicht, Gottes Liebesabsicht zu erfüllen. Wir fahren fort, indem wir jetzt miteinander Offenbarung 19 aufschlagen. Wir lesen miteinander die Verse 1 bis 9. Ich habe darüber als Überschrift gesetzt, das ist noch nicht so präzis. Gott offenbart seine Herrlichkeit. Und wir wollen uns natürlich fragen, in welcher Weise offenbart Gott seine Herrlichkeit? Offenbarung 19, die Verse 1 bis 9. Nach diesem hörte ich, wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge in dem Himmel, die sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerächt an ihrer Hand. Und zum anderen Mal sprachen sie: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die 4 lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten: Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte, und die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte, wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe: Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. An dem, was wir hier lesen über Gottes Handeln, Gottes Handeln zum Heil, Gottes Handeln im Gerecht, Gottes Handeln in der Vollendung seiner Heilsgedanken, das offenbart Gottes Herrlichkeit. Und das ist es, was den Himmel zur Anbetung bewegt, die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Nun, was bedeutet Herrlichkeit? Wie kann man das umschreiben? Ich habe das einmal so zu umschreiben versucht: Die Herrlichkeit Gottes, das ist die Gesamtheit seiner Vollkommenheiten. Alle Vollkommenheiten Gottes zusammengenommen, das ist Gottes Herrlichkeit. Und hier offenbart sich Gottes Macht, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe. Diese drei Vollkommenheiten Gottes, seine vollkommene Macht, seine vollkommene Gerechtigkeit, seine vollkommene Liebe. So hat Gott sich in der Schöpfung schon geoffenbart. Wir lesen den Schöpfungsbericht, 1. Mose 1 offenbart uns Gottes Macht, seine Allmacht. Im Schöpfungsbericht, der zweite Schöpfungsbericht, der natürlich von gleicher Hand stammt, 1. Mose 2, offenbart uns in Sonderheit Gottes Liebe. Sie zeigt sich in seiner unbegreiflichen Fürsorge für den Menschen. All das Gute, das er den Menschen tut, seine Liebe. Und nachher sehen wir in 1. Mose 3, dort offenbart Gott seine Gerechtigkeit. Gott straft Sünde. Gott offenbart seine Macht, seine Gerechtigkeit und seine Liebe auch in der Erlösung. Besonders deutlich zeigt das uns Paulus im Römerbrief. Zunächst spricht er von Gottes Macht oder Gottes Kraft, die sich im Evangelium enthüllt, dann von Gottes Gerechtigkeit und dann von Gottes Liebe. Römer 1,16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Ja, Gott hat nicht nur den guten Willen zu retten, er hat auch die Macht zu retten. Gott hat nicht nur einen Vorsatz, sondern er hat auch die Macht, den Vorsatz zu erfüllen. Seine Macht ist vollkommen. Nichts und niemand kann Gott hindern, aufhalten, das zu tun, was er sich vorgesetzt hat. Und dann fährt Paulus fort und sagt, Römer 1, Vers 17, denn darin wird geoffenbart Gottes Gerechtigkeit. Gottes Handeln in der Erlösung, so wie das Evangelium diese Erlösung proklamiert, offenbart Gottes Gerechtigkeit. Gott ist gerecht. Seine vollkommene Gerechtigkeit, seine Wahrheit, seine Wahrhaftigkeit, seine Heiligkeit. Gott ist gerecht. Und dann offenbart Gott seine Liebe durch das Evangelium, durch die Erlösung. Auch davon spricht der Römerbrief besonders eindringlich in Kapitel 8. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Eine ewige Liebe, eine vollkommene Liebe, eine nie abnehmende Liebe. Und das sehen wir nun auch in diesem Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, Gottes Macht, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe. Diese drei Vollkommenheiten Gottes, und die wollen wir uns etwas näher ansehen. Ja, das ist es, was die Erlösten, die verherrlichten Heiligen erfüllt. Die wachsende Erkenntnis Gottes, wer Gott ist und wie Gott ist. Und dieses Wachstum in der Erkenntnis wird nie aufhören. Denn der Gegenstand ihrer Erkenntnis ist ewig, ist grenzenlos. Eine stetig wachsende Erkenntnis und damit eine stetig wachsende Liebe zu Gott, Wonne an diesem Gott. Beachten wir, bevor wir diese drei Vollkommenheiten uns ansehen, das Wörtlein denn, das hier in diesen Versen einige Male vorkommt. Kapitel 19, Vers 2. Der Himmel betet an, denn wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und dann heißt es im Vers 6, eine gewaltige Stimme, die Gott die Ehre gibt, ihn anbetet und dann wird wieder begründet, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Und im Vers 7 ein drittes Mal, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Dieses denn bedeutet, dass die Anbetung begründet ist. Es ist nicht so, dass der Himmel feiert, einfach weil es schön ist zu feiern und sich immer mehr in ein erhabenes Gefühl hineinsteigert. Sondern Anbetung ist die Antwort der gläubigen Seele jetzt, auch der erkennenden Seele. Im Himmel können wir nur noch sagen, der erkennenden Heiligen, nicht mehr der Glaubenden. Es ist die Antwort der erkennenden Seele auf die Erkenntnis Gottes. Wie Gott ist, wie er sich in seinem Handeln geoffenbart hat, das bewegt zur Anbetung. David sagt in Psalm 22, im Vers 26, also nach der Elberfelder Übersetzung, das ist nicht in allen so, denn von dir kommt mein Lobgesang. Und damit sagt er, mein Lobgesang geht von dir aus. Du hast gehandelt, du hast dich geoffenbart und das ist es, was mich zum Lobgesang bewegt. Lob geht von Gott aus und führt zu Gott zurück. 1. Chroniker 29, Vers 14. 1. Chroniker 29, Vers 14. Da bekennt David vor dem ganzen Volk, das alles zusammengetragen hat für den Bau des Tempels. Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Es kommt von Gott und wir geben es Gott zurück. Gott selbst ist die Hauptsache, er ist alleiniger Gegenstand der Anbetung. Denn zunächst heißt es, jetzt in Offenbarung 19, Vers 1, Gott hat seine Macht geoffenbart, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Eine einzige Stimme im Himmel. Eine einzige Stimme. Und auch das ist ein Teil der Glückseligkeit des Himmels. Nur eine Stimme. Da regiert ein Wille, Gottes Wille, und eine Stimme erhebt und rühmt Gott und betet ihn an. Endlich, endlich eine Stimme. Das, was wir uns so sehr wünschen und doch so selten eigentlich gar nie vollkommen erleben, dass wir mit einem Mund, mit einer Gesinnung, mit einer Stimme unseren Herrn und Gott rühmen. Das, was Paulus im Römerbrief sagt, Römer 15, Verse 5 und 6. Römer 15, Verse 5 und 6. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleich gesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Und sie bekennen das Heil und die Macht ist Gottes. Das Heil geht von Gott aus und Gott wirkt das Heil durch seine Macht. Die Errettung ist des Herrn. Psalm 3, Vers 9, der letzte Vers. Die Errettung ist ganz Gottes Werk. Sein Rat und auch sein Werk. Er hat es gewirkt, seine Macht hat es vollendet. Jona 2, Vers 10. Jona im Bauch des Fisches. Er betet und bekennt in seinem Gebet ebenso wie David vor ihm, das Heil ist des Herrn. Jona 2, Vers 10. Bei dem Herrn ist Rettung, so ist das hier übersetzt. Man kann das auch so übersetzen: dem Herrn gehört das Heil. Das heißt, das Heil ist seine Sache. Es ist sein Werk. Ganz sein Werk. Und je klarer wir das erkennen, desto größer wird in uns der Wunsch, das Verlangen, diesen Gott anzubeten. Und der Himmel wird den Herrn vollkommen anbeten, weil der Himmel vollkommen erkennt. Ja, wir werden es erst, wenn wir beim Herrn sind, erkennen, wie er wirklich alles getan hat, alles. Dass wir alles ihm verdanken, alles. Durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Durch Gottes Gnade. Sein Wille und seine Macht haben uns zu dem gemacht, was wir sind. Und darum beten wir ihn an, diesen Gott, dass er das überhaupt wollte, unser Heil, und dass er dieses Heil dann auch vollendet hat. Macht, Kraft zur Errettung, wir haben das in Römer 1, Vers 16 gesehen. Gott musste große Macht aufwenden, um zu erretten. Er musste die Sünde überwinden, er musste den Tod überwinden, er musste den Satan überwinden, er musste unseren Widerwillen überwinden, er musste unseren Widerstand niederringen. 1. Korinther 1, Vers 18 sagt, dass das Wort vom Kreuz die Kraft Gottes ist zur Errettung. Und dann eine Stelle noch aus dem Epheserbrief dazu, Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1, die Verse 19 und 20. Paulus betet für die Gläubigen in Ephesus darum, dass sie erkennen möchten, welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat, in dem Christus, in dem er ihn aus den Toten auferweckte. Ja, die gleiche Kraft, die Christus aus den Toten auferweckte, diese Macht, diese überragende Größe seiner Kraft, die wirkt auch in uns, als sie uns aus den Toten auferweckte, die wir tot waren in Sünden. Solche Macht hat Gott aufgewendet, um uns zu retten. Das Heil und die Macht ist dein. Dann Gottes Gerechtigkeit. Das ist das Zweite. Wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Gottes Gerichte sind gerecht, alle Werke Gottes sind gerecht, alle Wege Gottes sind gerecht. Alles, was Gott tut, ist gerecht. Gott ist gerecht. Daniel sagt in Daniel 9, Vers 14, ja, Daniel sagt in Daniel 9, Vers 14, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Taten. Gott ist gerecht. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, Hebräer 6, Vers 10, Gott ist nicht ungerecht. Mose sagt am Ende eines langen Lebens, kurz vor seinem Tod, 5. Mose 32, Vers 4, der Fels vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Alle seine Wege sind recht. Es ist auch recht, es ist auch gerecht, dass ich in das Land nicht einziehen darf und es nicht sehen darf. Es ist gerecht. Gott ist gerecht. Esra 9, Vers 15, Herr Gott Israels, du bist gerecht. Psalm 116, Vers 5. Gott ist auch gerecht in seinem Erbarmen. Gnädig ist der Herr und gerecht. Und unser Gott ist barmherzig. Gott ist in all seinem Tun, auch wenn er rettet, gerecht. Wenn er richtet, ist er gerecht. Wenn er rettet, ist er gerecht. Wenn er straft, ist er gerecht. Wenn er schont, ist er gerecht. Diese vollkommene Gerechtigkeit ist mit Gottes vollkommener Macht verbunden. Und je mehr wir jetzt darüber nachdenken, desto mehr müssen wir diesen Gott bewundern und anbeten. Und im Himmel werden wir das vollends erkennen, seine vollkommene Macht und seine vollkommene Gerechtigkeit. Und das wird uns zur Anbetung, zur Bewunderung, zu einer nie endenden, immer wachsenden Bewunderung bewegen. Gottes Macht ist verbunden mit vollkommener Gerechtigkeit. Macht ohne Recht ist Terror. Recht ohne Macht ist Frustration. Bei Gott ist beides. Vollkommene Macht und vollkommenes Recht. Und vollkommenes Recht und vollkommene Macht. Er hat die Macht, alles zu tun, aber er tut nur Gerechtes. Und das Gerechte, das er tut und tun will, er hat die Macht, es zu tun. Das ist Gott, unser Gott. Und darüber betet der Himmel an. Gottes Allmacht, verbunden mit seiner vollkommenen Gerechtigkeit, verbürgt auch für unsere ewige Sicherheit. Wäre Gott nicht vollkommen gerecht, wir wüssten nicht, was Gott in seiner Allmacht alles noch tun könnte. Wir wären nie gewiss. Wir hätten immer mindestens einen Schatten von Zweifeln oder Bedenken, ob es auch gut bleibt. Jetzt ist alles gut geworden, aber bleibt es auch so? Gott kann seine Meinung ändern. Nein, Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Nach der Luther-Übersetzung, Psalm 33, Vers 4. Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist gerecht und das verbürgt für unsere ewige Sicherheit. Weil Gott gerecht ist, können wir uns immer auf ihn verlassen, immer. Weil Gott seine Errettung, sein Heil gewirkt hat unter Wahrung vollkommener Gerechtigkeit, darum haben wir Heilsgewissheit. Jesaja sagt das in Kapitel 45, Vers 21, Jesaja, der ja unter den Propheten der Evangelist ist. Jesaja 45, Vers 21. Es ist kein Gott außer mir, ein gerechter und rettender Gott. A just God and a Savior, wie es in der englischen Bibel heißt. Ein gerechter Gott und ein Retter. Ein gerechter Gott und ein Heiland. Jesaja 1,27, schon so früh, kündigt Jesaja dieses Thema an. Und übrigens das Wort Gerecht und Gerechtigkeit kommt in Jesaja gerade im zweiten Teil, der zur Hauptsache von der Rettung redet, viel häufiger vor als im ersten Teil, der zur Hauptsache von Gericht redet. Und so hebt Jesaja dieses Wunder hervor, dass Gott rettet, den Schuldigen von seiner Schuld befreit, den Sünder, der unter Gottes Zorn steht, rettet und dabei gerecht handelt. Jesaja 1, Vers 27. Zion wird erlöst werden durch Gericht oder durch Recht und seine Rückkehrenden durch Gerechtigkeit. Nun, wie Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit, wie das miteinander verbunden ist und wie das in der Errettung wirksam wird, das ist ja eben das große Thema des Römerbriefes. Und das ist es ja, was Paulus am Evangelium am allermeisten ergriffen hat. Im Evangelium offenbart sich der gerechte Gott, der vollkommen gerecht handelt, der sich nicht verleugnet, der Heilige und Gerechte der Sünde straft und den Sünder rechtfertigt. Der Stellvertreter hat Gottes Gerechtigkeit erfüllt in seinem Tod. Nun, je mehr wir das bedenken und je mehr das unsere Herzen erfüllt, desto größer wird uns Gott in seiner Gnade und in seiner Gerechtigkeit. Im Himmel werden wir es erst richtig verstehen. Und darüber anbeten. Ja, weil wir wissen, dass die Schuldfrage auf vollkommen gerechtem Weg gelöst wurde, darum haben wir Gewissheit. Darum wissen wir, dass die Schuld für immer vergeben ist, dass Gott also nicht etwa etwas getan hat und versprochen hat, was er gar nicht dürfte, sondern er hat uns Erlösung zugesagt, verheißen, dass er unserer Sünde nie mehr gedenken wird und hat sich dabei an all seine Worte gehalten. Kein einziges Wort gebrochen, um das zu tun. Und darum wissen wir, wir können uns auf alles verlassen, was er gesagt hat. Er wird dieses Wort nie zurücknehmen, dass er uns vergeben hat und unserer Sünden nie mehr gedenkt. Gottes Gerechtigkeit offenbart sich in der Errettung. Gottes Gerechtigkeit offenbart sich auch im Gericht. Gott richtet vollkommen gerecht, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Paulus sagt im Römerbrief, dass Gott so handelt und so handeln wird, dass jeder, auch der Widersprechende, bekennen muss, Gott ist gerecht, die Menschen sind Lügner. Römer Kapitel 3. Gott sei wahrhaftig, jeder Mensch, aber Lügner, wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Ja, Menschen sitzen ja jetzt zu Gericht über Gott. Aber wenn Gott handelt, im Gericht handelt, dann wird jeder vor Gott verstummen und bekennen müssen, du bist gerecht. Mein Gericht ist gerecht, meine Strafe ist verdient. Du bist gerecht in deinem Handeln. Offenbarung 16, Vers 7. Ich hörte den Altar sagen, ja, Herr Gott, Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Der Altar sagt, dort sehen wir es, die wir glauben, jetzt schon am Altar, Kreuz, hat Gott bewiesen, dass er gerecht ist, dass seine Gerichte gerecht sind. Und das wird jeder, der gerichtet wird, wenn er vor Gott steht, erkennen, verstehen. Dort hat Gott bewiesen, dass er gerecht ist. Also die Sünde richtete zuerst am Sohn. Und jeder wird bekennen, dein Gericht ist recht. Und bedenken wir, dass Gott die gerechte Strafe auf seinen Sohn gelegt hat, dann können wir nicht mehr, wie wir es vielleicht einst taten, es Gott zum Vorwurf machen, dass er straft. Manche denken ja, Strafe, nein, das gibt's gar nicht. Strafe ist eine schlimme Sache. Gott straft nicht, Gott ist gut. Und manche denken ja auch, man dürfe in der Gesellschaft nicht strafen. Verbrecher, nein, nicht strafen. Man muss sie reformieren, wisst ihr. Und Kinder, die böse sind, dürfen man nicht strafen. Nun, wenn Gott Menschen und das Böse nicht strafte, dann würde seine gerechte Regierung, sein gerechtes Regiment einstürzen. Und dann hätte das Böse obsiegt. Und dann würde am Ende das Böse alles bestimmen, alles sich unterwerfen, und am Ende alles ewig quälen. Und darum danken wir Gott dafür, dass er das Böse straft dass er es richtet. Und weil ich das vorhin sagte, wegen eben Menschen, ja, diese humanistische Vorstellung, dass man nicht strafen dürfe, Strafe sei immer negativ. Wenn Gott Menschen richtet, ihrer Schuld wegen, behandelt er sie eben als Menschen. Straft er sie nicht, dann behandelt er sie wie Ratten oder wie Kröten oder wie Hunde. Man wird eine Ratte nicht strafen dafür, dass sie etwas auffrisst, was wir eigentlich dachten, wir hätten das für uns lieber gehabt. Eine Ratte ist eben eine Ratte. Aber ein Mensch ist nicht eine Ratte oder ein Hund, sondern ein Mensch ist ein Mensch. Ein sittliches Wesen mit Verantwortung. Und wenn man den Menschen nicht straft, dann zeigt man, dass man den Menschen verachtet. Das wissen übrigens Verbrecher. Verbrecher haben so lange keine Ruhe, bis sie nicht ihre Strafe bekommen haben. Denn erst dann sind sie als Menschen behandelt worden. Und so hat Gott das in uns hineingelegt, dass wir wissen, Strafe, gerechte Strafe, ist richtig, ist gut. Und der Himmel wird darüber anbeten, dass Gott vollkommen gerecht richtet. Der Himmel betet Gott an über seine gerechten Gerichte. Wir tun das selten, ganz selten. Ich wüsste nicht, wann zuletzt in der Gemeinde bei uns jemand gebetet hat und Gott darüber angebetet hat, dass er gerecht richtet, dass er das Böse richtet, dass er an seinem Tag das Böse niederwerfen wird. Der Himmel betet darüber Gott an. Wiederholt im Buch der Offenbarung. Zwei Stellen haben wir schon gelesen. Wir lesen das auch in den Psalmen, wie die Heiligen Gott darüber anbeten, dass er gerecht richtet. Wir werden gleich noch Stellen dazu sehen. Der Himmel, Offenbarung 19, betet dann, denn er hat die große Hure gerichtet. Das Böse und das Unreine wird hinausgeworfen werden. Alles Verlogene, alles Unlautere wird hinausgeworfen werden. Und auch das gehört zur Wonne des Himmels, dass nichts Unreines, nichts Verlogenes, nichts Verbogenes da ist. In Kapitel 21, Vers 27, dort lesen wir vom himmlischen Jerusalem, nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut. Gott tut das hinaus. Und das hat Gott gezeigt, dass er das Unreine, das Böse hinaus tut, als er die große Hure richtete. Sie musste gerichtet werden, ehe der Herr mit der Braut erscheinen konnte. Und so hat er demonstriert, dass das Unreine in seiner Gegenwart keinen Platz hat. David hat einen Psalm geschrieben, der uns zeigt, dass er das sehr gut verstanden hat. Der Psalm 101. Von Güte und Recht will ich singen. Güte und Recht. Dir, Herr, will ich Psalmen singen. Ich will weise handeln auf vollkommenem Weg. Wann wirst du zu mir kommen? Im Innern meines Hauses will ich wandeln in Lauterkeit meines Herzens. Ich will kein Belialstück vor meine Augen stellen. Das Tun der Abtrünnigen hasse ich. Es soll mir nicht ankleben. Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen. Den Bösen will ich nicht kennen. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen. Wer stolzer Augen und hochmütigen Herzens ist, den will ich nicht dulden. Wo hat David das gelernt? Er hat das gelernt von seinem Gott. Denn so ist Gott. So ist Gott. Nun, wir haben von unserem natürlichen Empfinden und Urteilen her Schwierigkeiten damit, dass Gott richtet, dass Gott straft, dass Gott Menschen verdammt. Aber das zeigt nur, wie sehr die Sünde unser Denken und unser Urteilen verbogen hat. Die Knechte Gottes werden gerecht. Offenbarung 19. Er hat das Blut seiner Knechte gerecht. Nun, das ist ein Wort, das fast nur mit negativen Vorstellungen, so im üblichen Urteilen, mit negativen Vorstellungen behaftet ist. Rache und sich rächen. Das gilt in sich als falsch und böse und übel. Gott ist ein Rächer. Das wird wiederholt gesagt. Und wir sehen hier, dass der Himmel Gott darüber anbetet, dass er seine Knechte, das Blut seiner Knechte rächt. Wir wollen einige Stellen dazu lesen, aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, die uns das zeigen, dass Gott ein Rächer ist. 3. Mose 26, 25. Ich werde das Schwert über euch bringen, das die Rache des Bundes vollzieht. 5. Mose 32, 41. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, so werde ich Rache erstatten meinen Feinden und Vergeltung geben meinen Hassern. Psalm 58, Vers 11. Hier ist ein Beispiel dafür, dass David und andere Psalmisten Gott seiner gerechten Gerichte, seiner Rache wegen anbeteten. Psalm 58, Vers 11. Freuen wird sich der Gerechte, wenn er die Rache anschaut. Offenbarung 18, Vers 20. Der Himmel jubelt, wird sogar aufgefordert. Freut euch, ihr Himmel, darüber, dass Gott die große Hure gerichtet hat. Freut euch. Der Gerechte freut sich, wenn er die Rache anschaut. Und wir haben deshalb Schwierigkeiten damit, weil wenn Menschen sich rächen, dann ist es fast immer ungerecht. Aus Stolz und aus Bosheit rächen sich Menschen. Gott ist aber gerecht. Gottes Rache ist vollkommen, vollkommen gerecht. Und darum beten die Erlösten im Himmel Gott auch darüber an. Hebräer Kapitel 10, Vers 30. Denn wir kennen den, der gesagt hat: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. 1. Thessalonicher 4, Vers 6. Dass er seinen Bruder nicht übersehe, noch hintergehe in der Sache, weil der Herr Rächer ist über dies alles. Das schreibt Paulus in einem Brief an Heilige in Thessalonich. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie die Erkenntnis, das, was Gott uns lehrt über die kommende Herrlichkeit, über die Vollendung des Heils, das soll auf uns heiligende Wirkung haben. Wenn es wahr ist, dass Gott ein Rächer ist und dass er so handeln wird, dass er sich offenbaren wird vor aller Welt als ein Rächer, dann soll das mich jetzt lehren, Gott zu fürchten. Denn das gilt auch für die Heiligen. Gott ist ein Rächer. Lukas 21, Vers 22. In der Endzeitrede auf dem Ölberg sagt der Herr: Denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Der Rache auch über das Volk Israel. Offenbarung 6, Vers 10. Die Seelen unter dem Altar, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, da heißt es von ihnen, Offenbarung 6, Vers 10, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Offenbarung 18, Vers 6. Offenbarung 18, Vers 6. Vergeltet ihr, wie er sie vergolten hat, verdoppelt nach ihren Werken. In dem Kelch, den sie gemischt hat, mischt ihr doppelt. Zu diesen Stimmen, oder zu dieser einen lauten Stimme im Himmel, es wird hier nicht gesagt, wer da spricht, ob das die Engel sind oder ob alle, die im Himmel sind. Aber dann heißt es im Vers 4, und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an. Die 24 Ältesten. Sieh, die ganze Gemeinde, die vollendete, verherrlichte Gemeinde repräsentieren, fallen nieder und beten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagen: Amen. Halleluja. Im Himmel werden wir erst erkennen, wie groß Gott ist. Sie fallen nieder. Niederfallen. Das ist ein Ausdruck dafür, dass wir anerkennen, dass Gott groß ist. Wie groß er ist und was das Geschöpf in Wahrheit vor ihm ist. Und erst dann, wenn wir niederfallen vor Gott, erkennen, wie groß er ist, dann werden wir von Herzen und mit Einsicht Amen sagen. Also bekennen recht wahr, dass das, was Gott tut, auch im Gericht, dass das gut ist, wahr ist, dass es recht ist. Amen. Und dann Halleluja. Das heißt, lobt den Herrn. Und sie loben auch darüber, auch darüber. Und wir haben Schwierigkeiten, das jetzt zu verstehen, weil wir begrenzt und beschränkt sind und von der Sünde verdunkelt sind. Gott auch darüber anzubeten, was im Vers 3 steht. Da heißt es nämlich, ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Deutsche ist hier mehrdeutig, ihr Rauch. Das Griechische ist eindeutig, man müsste es auf Deutsch so umschreiben, der Rauch von ihr, nämlich von der großen Hure. Es ist der Rauch ihrer Qual. Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und davon redet Gottes Wort, offenbart uns diese Wahrheiten, diese Tatsachen. Offenbarung 14, Vers 11. Dort steht, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das bekennt der Himmel, das bekennen die himmlischen Heiligen und beten darüber Gott an. Nun, wenn wir damit Mühe haben, dann zeigt das nur, dass wir verdunkelt sind in unserem Denken und Urteilen. Sonst würden wir auch darüber anbeten. Nun, wir lernen sicher das aus diesem Abschnitt. Gott kann dort, wo Sünde geschehen ist, nur durch Gericht verherrlicht werden. Darum musste der Sohn Gottes den Zorn Gottes tragen, um Gott bezüglich der Sünde zu verherrlichen. Und Menschen, die in der Sünde bleiben, die Sünde nie bekennen. Gott wird sich an ihnen verherrlichen im ewigen Gericht. Gott wird sich bezüglich der Sünde ewig verherrlichen. Ja, Gott überwindet in allem. Nichts und niemand kann Gott und seine Ehre letztlich antasten. Ja, Menschen können Gott lästern, aber letztlich, was sie damit nur tun, ist, dass sie sich selbst verderben. Und Gott wird sich auch bezüglich derer, die seine Feinde sind und ihn verlästern, verherrlichen. Gott ist Gott. Dann heißt es im Vers 5, eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach, lobt unserem Gott alle seine Knechte und die ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Ich habe dazu diesen Satz geschrieben, vollendete Freiheit, Gott recht anzubeten. Wir sind ja jetzt schon befreit, um dem Herrn zu dienen, ihm nachzufolgen. Und wir haben auch jetzt schon die Freiheit, ihn anzubeten, freien Zugang alle Zeit. Und doch sind wir so gebunden. Aber dann werden wir vollendete Freiheit haben, den Herrn recht zu loben. Dieser Befehl geht vom Thron aus. Gott befiehlt und das zeigt, das bedeutet, dass er mit dem Befehl auch die Fähigkeit gibt. Das ist wie bei der Erschaffung des Menschen. Gott segnete den Menschen und sprach. Das heißt, Gott gab dem Menschen die Kraft, den Willen und die Fähigkeit, auch die Möglichkeit, das zu tun, was Gott gesagt hatte. Das ist Segnen. Und jetzt befiehlt Gott, lobt ihn. Vom Thron geht diese Stimme aus und dieser Befehl wird wirksam. Vollendete Freiheit, Gott zu loben. Und wer von uns hat nicht schon darunter gelitten, dass wir gehindert sind durch mangelnde Erkenntnis? Oder dass wir gehalten sind durch Dumpfheit, durch Stumpfheit unseres Geistes, durch Trägheit? Dass es uns irgendwie fast nicht berührt, der Gedanke an Gott, wer Gott ist und was er gewirkt hat. Oder wir werden gehindert durch Sünde. Dinge halten uns gefangen, trennen uns von unserem Herrn und wir können nicht anbeten. Dann vollkommene Fähigkeit, vollkommene Freiheit, Gott recht anzubeten, auch in einer angemessenen Weise. Das macht uns ja auch Probleme, Gott in angemessener Weise anzubeten. Mit den rechten Worten. Oft finden wir die Worte nicht oder oft verwenden wir Worte, die nicht passen. Und wir diskutieren manchmal darüber und haben manchmal sogar Streit darüber, weil wir uns nicht einig sind über die angemessene Weise, Gott anzubeten. Es gibt Gemeinden, die haben sich darüber gespalten, ob man beim Beten steht oder kniet. Und andere haben sich gestritten, erst kürzlich habe ich eine solche Gemeinde besucht, die haben sich darüber gestritten und sich darüber zerworfen, ob man beim Singen steht oder sitzt. Tja. Ja, wir sind oft unsicher, aber dann werden all diese Dinge nicht da sein. Dann werden wir Gott auch in angemessener Weise anbeten. Und wird kein Streit darüber sein, keine Meinungsverschiedenheit. Verschiedener Geschmack und solche Dinge, die uns jetzt auch hindern und aufhalten und stören. Auch das gehört zur Wonne des Himmels, dass wir dann den Herrn ganz frei anbeten können. Vollkommen frei von allem, was zurückhält, was hindert. Und auch in vollkommen angemessener Weise und in angemessenen Worten. Und in rechten Melodien. Im neuen Lied. Dann Kapitel 19, der Vers 6. Da lesen wir wieder von einer Stimme wie von einer großen Volksmenge. Eine gewaltige Volksmenge und sie hat eine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Ich hätte hier eigentlich lieber Tosen übersetzt. Denn Rauschen ist ein bisschen schwach. Denn ein Rauschen kann man übertönen. Ein Tosen und Donnern von Wassermassen kann man nicht übertönen. Da hört man nur noch diese Stimme. Der Herr hat eine solche Stimme. Das steht in Offenbarung 1, Vers 15. Seine Stimme war wie das Rauschen oder das Tosen vieler Wasser. Und jetzt heißt es hier, dass die Erlösten im Himmel, sie werden dann eine Stimme haben wie das Tosen vieler Wasser. Wie das Tosen der Brandung. Man nichts mehr hört, nur noch das. Und das bedeutet, dass dann nur noch eine Stimme gehört werden wird. Eine Stimme, die Gott anbetet. Dann werden nicht wie jetzt tausend Stimmen sein, die etwas anderes rufen und unzählige, die Gott lästern, herausfordern, schmähen, den Menschen rühmen, lügen, sondern nur noch diese eine Stimme. Und auch das gehört zur Wonne des Himmels. Wie weh tut es uns manchmal? Meistens tut es uns nicht so weh, weil wir eben so stumpf sind im Geist, aber manchmal tut es uns weh. All diese Stimmen in der Welt, diese verlogenen Stimmen, diese bösen Stimmen, diese Lästerstimmen. Und die ganze Art, wie der Mensch lebt, ein beständiges Lästern gegen Gott. Auch dann wird nur eine Stimme sein. Eine gemeinsame Stimme und keine andere wird gehört werden, nur die. Anbetung Gott und dem Lamm. Endlich, endlich. Und der Himmel betet an, begründet es damit, der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Ja, dann werden wir es erst richtig verstehen. Wir verstehen das ja jetzt schon irgendwie. Aber manches in uns sagt dann doch nein. Dass Gott ausschließlich, vollkommen und bis ins Letzte über allem herrschen sollte. In uns ist immer noch etwas drin, das sich einfach dagegen sträubt. Nein, ein bisschen auch mein Leben. Immer etwas, das dagegen ist. Und in unserem Herzen dieses Misstrauen gegen Gott, wenn wir uns völlig ihm unterwerfen, dass es uns irgendwie schlimmer gehen könnte. Dieses Misstrauen, das da ist. Dann wird das weg sein. Und dann wird es reine Wonne sein, allein dieses Wissen, dass der Herr, unser Gott, dass er jetzt herrscht. Unumschränkt, vollkommen, absolut, nur sein Wille, nichts anderes. Ja, wir können es auch so sagen. Der Himmel ist darum ein Ort der Glückseligkeit, der nie endenden, grenzenlosen, immer wachsenden Wonne, weil dort nur ein Wille regiert. Nur ein Wille, der Wille Gottes, des Allmächtigen, in allem. Und umgekehrt müssen wir sagen, dass diese Erde ist genau deshalb ein Jammertal, weil hier tausend Willenskräfte gegen Gott aufgestanden sind. Genau deshalb. Darum gibt es Tränen, darum gibt es Kummer, darum gibt es Jammer, darum gibt es Schmerz, genau deshalb. Aber dann wird ein Wille regieren. Der Wille unseres Gottes. Er hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein. Lasst uns fröhlich sein, weil er die Herrschaft angetreten hat. Ja, das sind leider zu seltene, aber sind glückliche Stunden, solche Momente im Leben. Manchmal ergreift uns wirklich Gott und sein Wort und sein Geist so, dass wir uns ihm unterwerfen mit Wonne. Und das sind wonnevolle Momente, manchmal vielleicht sogar Stunden, wo wir vor seinem Angesicht liegen und nirgends anders sein wollen als vor ihm. Ihm ergeben, ihm ausgeliefert. Aber leider ist das immer nur kurz. Am anderen Tag geht es wieder im gleichen Stil weiter. Aber wenn wir beim Herrn sind, wird das nicht mehr der Fall sein. Dann werden wir ihm ergeben sein, vollkommen. Und das wird unser Glück sein. Unser unbeschreibliches Glück. Und dann wird hier gesagt, und das ist auch so überwältigend, wie das miteinander verbunden ist, Gottes Allmacht und jetzt Gottes Liebe. Allmacht und Liebe miteinander verbunden. Denn im Vers 7 heißt es, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Liebe. diese Liebesbeziehung, diese Verbindung Gottes des Allmächtigen mit seinen Erlösten wird hier so beschrieben: die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Hochzeit. Nun, Gott hat ja den Menschen erschaffen nach seinem Bild. Und wir haben gestern gesehen, dass Gottes Rat der Erlösung vor Gottes Rat der Schöpfung war. Also die Erlösung ist zuerst und die Schöpfung danach. Das bedeutet auch, dass Gott die Schöpfung so eingerichtet hat, dass sie beständig auf die Erlösung verweist. Es ist also nicht etwas so, dass Gott dachte, ah ja, das mit der Ehemann und Frau, das wäre eigentlich ein ganz patentes Bild, um den Leuten klarzumachen, was Christus und seine Gemeinde ist. Es ist umgekehrt. Gott hatte zuerst den Rat, Christus und sein Volk miteinander zu verbinden, und nachher hat er den Menschen nach diesem Bild erschaffen als Mann und Frau und sie in der Ehe zusammengeführt. So ist also das hier die Erfüllung des Urbildes. Nun, jedes Mal, wenn Menschen heiraten und in der Ehe zusammenleben, dann ist es jedes Mal wie eine Vorwegnahme dessen oder eine Demonstration dessen, was Gott vor der Schöpfung in seinem Herzen hatte und was er erfüllen wird. Er wird Erlöste sich so, wird sich mit Erlösten so innig verbinden, wie Mann und Frau in der Ehe. Das ist die innigste Verbindung, die es unter Menschen gibt. Man kann nicht inniger verbunden sein mit einem Menschen als in der Ehe. Da erkennen sich Mann und Frau. Sie erkennen sich in jeder Beziehung. Und so wird Gott sich mit den Erlösten verbinden. Das ist Liebe. Liebe, seine Liebe. Allmacht ist also verbunden mit Liebe. Wir haben vorhin gesehen, Allmacht verbunden mit Gerechtigkeit. Hier haben wir Allmacht verbunden mit Liebe. Wenn wir uns einmal versuchen zu denken, wie es wäre, wir hätten es mit einem allmächtigen Gott zu tun, der nicht Liebe ist, Allmacht ohne Liebe, es lässt uns erschaudern. Und nur das und nichts anderes. Manchmal lässt uns Gottes Macht auch erschaudern, soll auch, sagt Mose in Psalm 90. Aber wir ertrügen es gar nicht. Und darum wird unser Erschaudern vor Gott auch immer wieder durch dieses Wissen um Gottes unbegreifliche, ewige, starke, mächtige Liebe abgelöst. Allmacht mit Liebe verbunden. Und das verbürgt für unser ewiges Glück. Unsere ewige Glückseligkeit ist dadurch verbürgt. Allmacht verbunden mit Liebe. Alle Macht zum Wohl und zum Segen und zum Gut für die Erlösten. Liebe ohne entsprechende Macht, das wäre ja nur ein Traum. Aber in Gott ist eben beides, Allmacht und Liebe. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen, endlich. Das Hochzeitsmahl des Lammes, das ist die Erfüllung der Sehnsucht des Lammes. Von seiner Liebe ist das ausgegangen. Lukas 22, 15, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Dort nahm er dieses große Mahl, das Hochzeitsmahl vorweg. Und dann ging er auseinander. Dann ging er in den Garten Gethsemane. Drei Jünger kamen ein Stück weit mit ihm. Nachher war er ganz allein. Und nachher ließen ihn die Jünger auch allein. So gingen sie auseinander nach dem letzten Passamahl. Aber vom Hochzeitsmahl des Lammes, da wird es kein Auseinandergehen mehr geben. Werden wir immer bei ihm sein, immer beim Herrn bleiben, immer mit ihm verbunden sein, immer inniger, immer tiefer mit ihm verbunden sein. Endlich der Tag der Erfüllung. Und dann heißt es, und seine Frau hat sich bereitet, sein Weib hat sich bereitet. Das geschah am Richterstuhl Christi. Nun, das wollen wir uns etwas näher ansehen und darum will ich jetzt nicht einfach in wenigen Minuten das hineinquetschen, sondern wir schließen an dieser Stelle und machen dann am Abend hier Fortsetzung.